Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 23. Februar 2026, kurz nach 22 Uhr am Abend. Und das war heute wieder mal ein wilder Ritt an den Börsen, insbesondere in den USA. Da gab es einige Narrative, die jetzt gespielt wurden und die mal wieder für Abgabedruck auf die Aktienmärkte gesorgt haben. Aber auch am Kryptomarkt geht und ging es wild rund. Nichtsdestotrotz, ich werde morgen in meinem YouTube-Video darauf eingehen, warum ich bald eine massive Liquiditätsschwemme in den USA erwarte. Und das sollte dann zumindest spekulative Assets, und dazu gehört natürlich auch der Bitcoin und die Kryptos, deutlich beflügeln. Es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber auch nicht mehr ewig. Und man sollte sich jetzt schon darauf vorbereiten, jetzt schon darauf einstellen und ein bisschen mit nach- und weiterdenken, wie man vielleicht so schön sagt. Bevor ich dazu komme, möchte ich an dieser Stelle aber auch noch einmal Just Trade danken, die ja jetzt auch in den Sponsorenclub meines YouTube-Kanals eingetreten sind. Insgesamt gibt es ja da jetzt 5 Sponsoren, aber als einzige hier für diesen Podcast hat sich eben Just Trade gemeldet, und da möchte ich natürlich dann auch darauf hinweisen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Neo-Broker, könnte man vielleicht sagen, schon kennt. Es ist ganz interessant. Ein Startup hier in Deutschland, wie gesagt, aus dem Bereich Brokerage. Man kann dort Aktien handeln, man kann dort aber auch verschiedene Kryptowährungen handeln. Ein kleiner Schwachpunkt ist noch, dass man Kryptos, die man dort kauft, nicht auf externe Wallets ziehen kann. Das liegt einfach an der sehr komplizierten Regulierung hier in Deutschland, denn da müsste man ja stärker überprüfen, dass diese Wallet tatsächlich auch dem entsprechenden Kunden gehört. Und wie gesagt, das ist ein kleiner Schwachpunkt. Auch das Angebot kann auch natürlich ein bisschen ausgeweitet werden. Aber das ist ja noch ein junges Unternehmen. Und ich denke, ja, sie werden weiter daran arbeiten, besser zu werden. Und da kann man als Kunde ja auch mit so einem Unternehmen wachsen. Insofern, wer Just Trade schon kennt, kann ja mal auch seine Eindrücke schildern. Wer sie noch nicht kennt, kann gerne mal auf die Seite gehen, sich dort anmelden und das Ganze ausprobieren. Ja, damit genug der Werbung. Wie gesagt, danke an die Sponsoren und damit zum aktuellen Marktgeschehen. Und da beginne ich heute in den USA. Und da muss man sagen, heute Nacht gegen 2 Uhr ging es an den Kryptomärkten schon wild her, denn der Bitcoin verlor plötzlich innerhalb weniger Minuten von ja zuvor Kursen im Bereich von knapp 68.000 US-Dollar dann unter die 64.000 Dollar Marke. Das ist prozentual jetzt zwar gar nicht so viel, so etwa 5-6%, aber doch eher ungewöhnlich. Es gab dann heute im Tagesverlauf Meldungen, dass das daran gelegen habe, dass ein Wal aus seiner Krypto-Wallet Bitcoins zu Kryptobörsen verschoben habe. Und diese Wallet, die war bisher 15 Jahre lang nicht mehr aktiv, ist also noch aus der Satoshi-Ära, als der Bitcoin ganz neu auf dem Markt war. Wahrscheinlich war es einer der frühen Bitcoin-Miner, die seinerzeit ja quasi mehr oder weniger für wenige Cent sich Bitcoins da ja erarbeiten konnten durch eben das Bitcoin-Mining. Ganz am Anfang gab es ja nur einen Miner, nämlich Satoshi Nakamoto. Deswegen gehören dem ja auch über 1 Million Bitcoins. Und sei es wie es sei, es gab auf jeden Fall diese Marktgerüchte. Es gab auch teilweise dubiose Screenshots, die da im Internet geteilt worden sind. Es gab entsprechende Presseberichte dann auch. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich habe jetzt diese Screenshots erst im Nachhinein gesehen. Und da muss ich sagen, die sehen mir jetzt auch nicht unbedingt echt aus, aber die Presseberichte, die ich gelesen habe, die stammen zum Teil doch von eher seriösen Medien, von seriösen Quellen, und dort wurde beispielsweise auch berichtet, anders als auf dem Screenshot zu sehen, wo alle 11.300 Bitcoins, um die es ging, nur an Binance gesendet wurde, stand in den Medienberichten, dass sie an verschiedene Kryptobörsen gesendet worden sind. Naja, sei es wie es sei, selbst wenn es am Ende nur Fake war, was vielleicht über Twitter X verbreitet wurde, auf jeden Fall hat es für Unsicherheit gesorgt. Der Kurs ist kurzfristig dann deutlicher zurückgekommen, konnte sich dann aber anschließend auch wieder etwas deutlich erholen. Es ging teilweise wieder über die Marke von 66.000 Dollar und im Prinzip wäre es dann zunächst mal ein Sturm im Wasserglas gewesen. Am Ende aber dann, ja, gab es heute einen sehr schwachen Handelstag in den USA und das hat dann die Kryptos, auch den Bitcoin, wieder belastet und deswegen ist er dann auch wieder zurückgefallen. Aktuell wird er bei etwa 64.600 Dollar gehandelt, war aber auch schon an der 64.000er Marke dran. Also das ist weiterhin, sieht das nicht besonders gut aus. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, der Markt generell ist zwar labil, der Bitcoin fällt aber bisher zumindest, ich will es jetzt nicht beschreien, nicht nachhaltig unter die Marke von 60.000. Und solange er halt in dieser Range 60.000 bis 72.500 ist, solange kann man da immer noch von einer Bodenbildung sprechen. Man muss aber auch ganz klar sagen, fällt er nachhaltig unter die 60.000, wäre diese Bodenbildung bearish vollendet und wir hätten ein Verkaufssignal, was den Kurs dann in Richtung 50.000 bis 48.000 und später vielleicht sogar noch tiefer drücken könnte. Sollte es aber über die Marke von 72.000, 72.500 gehen, wäre das auf der anderen Seite auch erstmal ein Befreiungsschlag der Bullen und wir hätten durchaus dann Platz in Richtung 80.000 und dann kommen alle so $5.000 wieder Hürden aus charttechnischer Sicht ins Spiel, die dann hochreichen bis etwa 100.000, dann über 100.000, 110.000 und dann wären wir auch schon zurück an den alten Allzeithochs. Also insofern, wie gesagt, man kann es positiv sehen, man kann es negativ sehen. Übergeordnet muss man natürlich sagen, wir haben uns gegenüber dem Top fast halbiert. Das ist alles andere als positiv. Nichtsdestotrotz, es gibt auch immer wieder die Frage, ob das jetzt schon ein Kryptowinter ist. Das sehe ich so nicht. In vergangenen Kryptowinter war es immer so, dass der Bitcoin mindestens 75%, 80%, teilweise 90% an Wert verloren hat. Davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt aktuell nicht vorstellen, dass wir so tief fallen. Das wären dann Kurse im Bereich 30.000. Aber never say never, sagt niemals nie, gibt es ja auch einen James Bond, der so heißt und man muss es abwarten, aber aktuell bin ich definitiv nicht so bearish eingestellt und denke, wie gesagt, dass diese Bodenbildung am Ende auch positiv aufgelöst werden kann. Warum ich so positiv bin, wie gesagt, dazu morgen auch noch ein bisschen mehr auf YouTube. Da stelle ich dann etwas vor, was mir zuletzt untergekommen ist und was ich eigentlich eine ganz gute Erklärung finde, wie es in den USA auch geldpolitisch weitergehen dürfte. Und da könnt ihr dann ja auch auf YouTube euch das Ganze ansehen und anhören und dort auch eure Meinung zum Besten geben. Ja, damit aber heute zum Marktgeschehen. Und da gab es dann auch auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, interessante Überlegungen von Citrini Research, nennen die sich, glaube ich, selbst. Und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt hier mal ganz klar recherchiert über mehrere Tage und wir kommen zu einem Szenario, dass die künstliche Intelligenz in den nächsten 1, 2, vielleicht auch 3 Jahren die ganze Welt übernehmen kann. Das wird dann aber damit einhergehen, dass man im Prinzip sehr, sehr viele Jobs überflüssig macht und dass dann im Prinzip so eine maschinenbetriebene Wirtschaft in den USA oder auch weltweit ins Laufen kommt. Das heißt, viele Menschen sitzen zu Hause, die Maschinen arbeiten zum Teil dann auch untereinander. Es gab dann auch dieses Narrativ, dann wird in Zukunft mit Kryptowährungen bezahlt durch diese Maschinen. Das hätte dann eigentlich auch die Kryptowährungen, insbesondere die DeFi-Projekte in dem Bereich befeuern müssen. Das hat es aber auch nicht getan, muss man sagen. Aber wie gesagt, das sind dann solche Narrative und die haben ja zuletzt auch schon dazu geführt, dass beispielsweise Aktien wie Expedia oder auch Booking deutlich abgestürzt sind, die mittlerweile teilweise bewertet werden. Ja, da muss man fast schon drüber lachen, wenn eine Booking mit einem KGV von 16 bewertet wird. Das ist ja günstiger als mancher DAX-Wert in der Vergangenheit bewertet wurde. Aber aktuell hält sich eben dieses Narrativ. Es kommen auch immer wieder neue Narrative hinzu. Am vergangenen Freitag beispielsweise hat Anthropic, bei denen ich ja vorbörslich beteiligt bin, ein Tool rausgebracht, wo sie gesagt haben, sie können in Zukunft damit mithilfe der KI Code überprüfen, damit da keine Fehler mehr entstehen. Und auf einmal war das Narrativ, ja, dann brauchen wir in Zukunft überhaupt keine Cybersecurity mehr. Und diese ganzen Cybersecurity-Aktien sind am Freitag schon unter Druck geraten, insbesondere eine CrowdStrike. Und sie sind auch heute weiter unter Druck geraten, heute beispielsweise auch ein IBM unter Druck, was natürlich dann auch den Dow Jones belastet hat. Und wie gesagt, so frisst sich dieses Narrativ KI oder AI, wie die Amerikaner sagen, für Artificial Intelligence, frisst alles auf. Das frisst sich weiter durch den Markt und lässt eine Aktie nach der anderen abstürzen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ein idiotisches Narrativ, was so am Ende nicht ganz haltbar sein wird. Generell bleibe ich hier auch bei dem Spruch von Bill Gates. Über den kann man ja denken, was man will, aber der Spruch, der war intelligent. Menschen überschätzen, was kurzfristig möglich ist und unterschätzen, was langfristig möglich ist. Also dass vielleicht in 10 Jahren es tatsächlich so laufen könnte, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber in 1 oder 2 Jahren sehe ich das definitiv noch nicht und dann hat man ja auch Zeit, sich Gedanken zu machen, denn das wäre natürlich dann auch eine politische Frage, wenn man so viele Arbeitskräfte eben nicht mehr braucht, weil alles eben die KI, zum Teil dann auch durch KI gesteuerte Roboter übernehmen. Da müsste man ja irgendwie andere Lösungen finden, denn es kann ja nicht sein, dass dann im Prinzip die ganze Menschheit zu Hause sitzt und verarmt und die Staaten könnten ja in dem Sinne auch kaum noch irgendwie da sozial abfedern, es sei denn, sie fangen an, Maschinen und Roboter und so weiter zu besteuern. Aber das sind alles Fragen aus meiner Sicht durchaus berechtigt und die kann man sich auch stellen, aber aus meiner Sicht auch noch aktuell viel zu früh und dieses Narrativ, wie gesagt, frisst sich derzeit durch den Markt, lässt eine Aktie nach der anderen abstürzen. Wir haben zuletzt beispielsweise eine Intuit, die sich mehr als halbiert hat. Dabei würde ich mal einer KI definitiv nicht meine Steuererklärung anvertrauen. Wir haben eine Atlassian, weil man in Zukunft ja auch keine Kollaborationstools mehr braucht, die sich um, weiß ich nicht, 60%, 70%, 80% wahrscheinlich mittlerweile verbilligt hat, von 325 heute teilweise auf unter 70. Und wie gesagt, langsam trifft es dann sogar große Konzerne, IBM, die zuletzt auch deutlich unter Druck geraten sind. Dabei gehören die eigentlich noch zu den Unternehmen, die in diesem Markt mit dominierend sind und die beispielsweise auch im Bereich Quantencomputer einiges anzubieten haben. Ja, schauen wir damit am besten zunächst mal auf den US-Markt und hier, wie gesagt, zunächst den Dow Jones. Den hat es dann auch kräftig erwischt. Der verlor zum Handelsende 821,91 Punkte oder 1,66% auf 48.804,06 Punkte. Auf der Verliererseite Visa, American Express und IBM International Business Machines, auch Big Blue genannt. Zu IBM habe ich mich ja schon jetzt ausführlich geäußert. American Express und Visa, das war eben dieses Narrativ. In Zukunft, die KI macht alles und die bezahlt dann auch gleich mit Kryptowährungen. Das heißt, man braucht auch keine Kreditkartenunternehmen mehr und spart sich dementsprechend dann auch die Gebühren, die diese Unternehmen ja vereinnahmen. Insbesondere American Express hat das natürlich hart getroffen mit einem Minus von über 7%, aber auch eine Visa mit einem Minus von 4,5%, ganz klar auf der Verliererseite. Auf der Gewinnerseite dann eher Old Economy, weil die natürlich nicht so stark von KI disruptiert werden kann. Das heißt, Procter & Gamble kennt man von Pampers und so weiter mit einem Plus von 2,7%. Walmart, Supermarkt, wobei da könnte man auch überlegen, ob das nicht dann auch disruptiert wird und in Zukunft dann es da gar keine Angestellten mehr braucht, aber auch gar keine Kunden mehr braucht, so ungefähr. Und last but not least auch noch McDonald's mit einem Plus von 1,6%. Da muss man sagen, McDonald's natürlich auch ein Unternehmen, das am Ende tatsächlich von so einer Entwicklung profitieren könnte, denn letztlich essen müssen die Menschen und ja, warum dann nicht bei McDonald's? Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch hier das Narrativ anbringen, selbst wenn die Menschen sich ernähren müssen, dann kann die KI, dann kann der humanoide Roboter ja auch kochen und warum soll man dann sich den Fast Food von McDonald's antun? Aber gut, heute war das zumindest noch nicht das Narrativ, aber vielleicht habe ich ja den einen oder anderen auf eine Idee gebracht für morgen. Dann der S&P 500, heute ebenfalls etwas unter Druck, aber das hielt sich hier noch in Grenzen. Ein Minus von 71,76 Punkten oder 1,04%, 6.837,75. Nach wie vor relativ nah dran am Allzeithoch, aber jetzt auch mal ein bisschen zurückgekommen. Verliererseite CrowdStrike, Datadog und IBM, International Business Machines. IBM, wie gesagt, schon besprochen. CrowdStrike im Prinzip ja auch schon besprochen. Die waren ja schon am Freitag unter Druck, nachdem eben dieses neue Security-Tool von Anthropic rausgekommen ist und Datadog, auch das ein Unternehmen, das man ja in Zukunft nicht mehr braucht, weil die überwachen ja eben Datenströme und so weiter. Auch hier Cybersecurity im weitesten Sinne und dementsprechend diese Aktie heute auch abverkauft. Auf der Gewinnerseite Eli Lilly, da muss man dann auch fragen, ja, Abnehmpillen, braucht es die in Zukunft? Die KI schreibt ja dann den Menschen wahrscheinlich auch vor, was sie essen, dann ernähren die sich nur noch gesund. Albemarle, das ist ganz interessant aus dem Bereich Lithium. Ja, hatte ich ja beispielsweise auch in unserem Total Return Börsenbrief die Aktie ins Musterdepot gekauft, war auch ein sehr hammerharter Kursverlauf, muss man sagen. Also da muss man auch die ganzen Börsenbriefabonnenten, die das durchgehalten haben, definitiv loben, denn wir haben die Aktie erstmals gekauft, da stand sie so, glaube ich, bei 100, 105 Dollar und sie fiel dann insbesondere dann an diesem Liberation Day vor, ja, nicht ganz einem Jahr, im April letzten Jahres, in der Spitze auf rund 50 Dollar. Also die hatte sich etwas mehr als halbiert und dann fing sie an zu steigen und wir haben dann einen Nachkauf getätigt in die steigenden Kurse hinein, ich glaube so um die 70, vielleicht waren es auch 75 Dollar, müsste man nochmal nachgucken. Auf jeden Fall haben wir dann am Ende einen relativ guten Kaufkurs gehabt, der so im Bereich irgendwas 75, 80 Dollar wohl gelegen hat. Und mittlerweile notiert die Aktie, nachdem sie heute 5,4% wieder steigen kann, bei knapp unter 180 Dollar. Das heißt, die hat sich in unserem Musterdepot auf Dollarbasis mehr als verdoppelt. Natürlich, wir hatten zwischenzeitlich negative Währungseffekte, die ein bisschen belastet haben. Aber insgesamt, ich habe es jetzt mal hier extra aufgemacht, haben wir da ein Plus von etwa 90%. Trotz der negativen Währungseffekte. Und das sieht definitiv gut aus. Und der Tagesgewinner heute, und das auf den ersten Blick vielleicht überraschend, wenn ja die KIs alle mit Kryptos in Zukunft nur noch bezahlen, das war dann die Aktie von PayPal. Und Hintergrund hier war ein Bloomberg-Bericht, dass es mittlerweile aufgrund dessen, dass die Aktie ja so in sich zusammengeprügelt wurde, muss man ja fast schon sagen, und damit günstig geworden ist, dass es hier jetzt wohl mehrere Übernahmeinteressenten geben würde. Ein Übernahmeinteressent soll an einer Komplettübernahme interessiert sein, andere nur an Teilen. Und ja, ich hatte zuletzt schon geschrieben, also die Aktie von PayPal ist aus meiner Sicht auf lange Sicht mittlerweile fast schon ein blinder Kauf, denn das Unternehmen hat zuletzt bei allen negativen Dingen, die man sagen kann, einen Jahresumsatz von etwa 33 Milliarden US-Dollar eingefahren und dabei einen Nettogewinn von etwas mehr als 5 Milliarden. Also man sieht auch, die sind hoch profitabel, weil aus 33 Milliarden Dollar Umsatz, 5 Milliarden Dollar Nettogewinn, das heißt, da sind die Steuern und so ja schon ab. Das ist natürlich schon eine extrem gute Leistung eigentlich. Und ja, an der Börse ist die Bude aber, wenn man so will, nur noch teilweise unter 40 Milliarden wert gewesen. Das heißt, ein bisschen mehr wie ein Kursumsatzverhältnis von 1, ein Kursgewinnverhältnis von etwa 8 und das für ein Unternehmen, dass dessen Marke alleine wahrscheinlich schon 10 Milliarden und mehr wert ist. Also das ein absoluter Witz. Deswegen hatte ich zuletzt gesagt, da kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen, zumal ja auch noch dazu kommt, dass sie aufgrund der starken Gewinnentwicklung in den letzten Jahren, das war jetzt nicht nur im abgelaufenen Geschäftsjahr so, extrem viel Geld in der Kriegskasse haben und damit massiv eigene Aktien zurückkaufen. Ja, und dementsprechend wundert mich auch nicht, dass es mittlerweile da Übernahmegerüchte gibt, denn tatsächlich wäre ich hier ein Elon Musk oder irgend so ein Milliardär Warren Buffett und könnte mir das leisten, würde ich mir wahrscheinlich auch PayPal komplett zulegen. Also würde mir dann die 40 Milliarden, vielleicht noch einen Aufschlag, den ich dann bezahlen müsste, drauflegen und mir das ganze Unternehmen kaufen. Denn wie gesagt, die Bewertung ist eigentlich hirnrissig und absolut nicht mehr nachvollziehbar. Aber interessant, dass diese Aktie jetzt heute steigen konnte, obwohl beispielsweise American Express und Visa unter Druck geraten sind. Naja, am Ende, ich habe im Internet gelesen, soll es 3 Übernahme-Interessenten eigentlich geben. Die sind aber nicht bestätigt. Zum einen JP Morgan, da fragt man sich, passt das? Old Economy, die Banken mit der New Economy, PayPal. Könnte passen, weiß ich nicht. Dann als weiterer Übernahmekandidat wurde, also als weiterer potenzieller Käufer wurde genannt Fiserv oder Fiserv. Die hatten zuletzt aber eigene Probleme. Die Aktie ist ja selber komplett in sich zusammengefallen. Also insofern weiß ich nicht, da würden sich wahrscheinlich 2, ja ich will jetzt nicht Kranke sagen, aber zumindest Angeschlagene zusammentun. Und ich weiß auch gar nicht, ob Fiserv oder Fiserv das jetzt noch stemmen könnte nach diesem drastischen Kursverfall. Und last but not least wurde dann Amazon genannt. Und Amazon wäre natürlich smart, aber ich glaube, das dürfte Probleme mit den Kartellbehörden geben. Also wenn die das absegnen würden, dann würde ich tatsächlich an den Kartellbehörden mehr als zweifeln. Insofern sicherlich interessante Theorien, die da herumgeistern, aber wer es dann am Ende wird und ob es tatsächlich überhaupt zu einem Übernahmeangebot kommt, sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, die PayPal-Aktionäre, zu denen ich mich ja auch schon seit langen Jahren zähle, habe die Aktie ja schon seit der Abspaltung von eBay im Portfolio und zwischenzeitlich war die natürlich mal im absoluten Höheflug, wo ich auch wusste, das ist eigentlich zu viel. Im Nachhinein ärgere ich mich auch, dass ich zu diesen Kursen nicht zumindest einen Teil verkauft habe. Aber gut, ich glaube langfristig nach wie vor eben an das Geschäftsmodell. Und sei es wie es sei, auf jeden Fall kurzfristig hat das natürlich mal gut getan, dass die Aktie gerade auch an so einem schwachen Tag heute 6% zulegen konnte. Dann auch der Nasdaq 100 hier am Ende. Ein Minus von 303,68 Punkten oder 1,21%, 24.708,94. Generell muss man sagen, ja, am Freitag ging es 200 Punkte hoch, heute 300 Punkte runter. Es ist immer so ein Spiel, 2 Schritte vor, 3 zurück, dann 2 Schritte vor, 1 zurück. Letztlich pendeln wir schon seit einiger Zeit, Mitte, Ende Januar, mehr oder weniger seitwärts. Aber so richtiger Abwärtsdruck kommt bisher auch nicht auf. Und deshalb würde ich das übergeordnet auch noch als bullische Konsolidierung bezeichnen. Wobei man bei Einzelaktien, Atlassian hatte ich ja schon erwähnt, natürlich teilweise von crashartigen Abverkäufen sprechen muss. Aber gut, kommen wir zurück zum Nasdaq 100. Wie gesagt, heute über 300 Punkte runter, 1,2% gut. Dennoch Schlusskurs 24.708,94. Verliererseite, Datadog, Zscaler, CrowdStrike, alle 3 Cybersecurity. Der Grund ist, wie gesagt, bekannt. Bei Datadog und CrowdStrike bin ich ja sogar schon explizit drauf eingegangen. Auf der Gewinnerseite PayPal, auch schon besprochen, dann Mondelez International. Die berappeln sich wieder, Konsumgüterkonzern, also essen müssen die Menschen dann trotz KI in Zukunft halt noch ähnlich wie bei McDonald's. Und last but not least Baker Hughes, ein Unternehmen aus der Ölbranche. Und da muss man sagen, da warten ja auch viele jetzt schon auf einen Militärschlag gegen den Iran. Die Amerikaner haben dort einiges zusammengezogen und sollte es natürlich dazu kommen, könnte das kurzfristig den Ölpreis ein bisschen befeuern. Übergeordnet bleibe ich aber dabei, der Ölpreis wird derzeit nicht durch die Decke schießen. Dafür ist die US-Wirtschaft und auch die Weltwirtschaft zu schwach auf der Brust. Nichtsdestotrotz denke ich, dass auf lange Sicht der Ölpreis in ganz andere Regionen nach oben klettern wird. Ganz einfach deshalb, weil man in den letzten Jahren ja aufgrund dieser ganzen Klimaideologie, dieser ganzen grünen Ideologie teilweise es Banken ja regelrecht verboten hat, neue Explorationen zu finanzieren. Das heißt, es wurde lange Jahre überhaupt nicht nach neuen Ölquellen gesucht. Und das heißt, jetzt freuen sich die, die noch funktionierende Ölquellen haben. Also Saudi-Arabien, da läuft's rund. Selbst Venezuela, da hat Trump ja jetzt auch mit eingegriffen. Da kann man durchaus wieder so ein bisschen auf die Beine kommen. Aber generell glaube ich, dass wir beim Ölverbrauch jetzt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eben nicht so drastisch runtergehen werden, wie das diese ganze Klimasekte sich ausgemalt hat. Da gibt's ja jetzt mittlerweile auch immer mehr Widerstand. Die ganzen Leute machen das ja auch nicht mehr mit. Und wenn wir aber weiterhin ähnlich viel Öl verbrauchen oder vielleicht weiterhin sogar mehr Öl verbrauchen wie in der Vergangenheit, zugleich aber das Angebot dann irgendwann nicht mehr mithalten kann, weil wir eben zwischenzeitlich die Exploration mehr oder weniger eingestellt haben, zumindest hier im Westen, dann könnte das, wie gesagt, für deutlich steigende Ölpreise sprechen. Aktuell aber, wie gesagt, ist die Weltwirtschaft, die US-Wirtschaft zu schwach und deswegen denke ich nicht, dass der Ölpreis durch die Decke schießt, wenngleich man sagen muss, die Ölpreise, Brent, Nordseeöl, aktuell 71,55, wenn man sich den Chart anschaut, ist noch nicht so lange her. Mitte Dezember letzten Jahres hatten wir noch Kurse um die 60. Das heißt, der Ölpreis ist ja schon um 20%, was Brent-Nordsee-Öl angeht, nach oben geschossen. WTI, West Texas Intermediate in den USA, sieht ähnlich aus. Laufen ja auch immer relativ parallel. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass wir da kurzfristig weiter nach oben durchziehen. Kurzfristig kann natürlich, wie gesagt, ein Militärschlag auf den Iran hier nochmal für ein bisschen Aufwärtsmomentum sorgen, aber ich denke nicht, dass wir jetzt bei dreistellige Ölpreise, sprich $100 pro Barrel oder mehr sehen werden. Ja, und dann noch kurz zum deutschen Markt. Die Kryptos im amerikanischen Markt haben wir schon abgehakt. Ja, und der deutsche Markt, der hielt sich eigentlich den ganzen Tag über ganz gut, bis dann die US-Börsen kamen, die zunächst mal deutlicher im Minus ja auch schon eröffnet hatten, nachdem die Futures ja auch schon relativ rot waren, dann sich aber erstmal so ein bisschen berappeln konnten und dann aber nochmal zum Ausverkauf eben ansetzten. Und das hat dann auch letztlich den DAX mit nach unten gezogen auf Zetra Schlusskursbasis um 18 Uhr. Ein Minus von 254,01 Punkten oder 1,01%, 24.991,97. Schaut man sich jetzt die nachbörslichen Indikationen an, zum Beispiel von L&S, dann hat sich nachbörslich aber fast nichts getan. Da wird der DAX etwa 4 Pünktchen höher taxiert. Bei anderen Anbietern, ja, sieht es auch nicht viel anders aus. Und von daher kann man wohl davon ausgehen, dass, wenn heute Nacht nicht wieder etwas passiert, dass sich das weiter beruhigen wird. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite im DAX, BMW, SAP und Airbus. BMW, ja, Autoaktie, zwischenzeitlich mal gut gelaufen, aber den deutschen Autobauern geht es natürlich übergeordnet nicht gut. Deswegen die eine oder andere Aktie vielleicht auch zu heiß gelaufen und da prügelt man jetzt wieder drauf. Dann SAP, zuletzt ja nach Zahlen kurzfristig ein bisschen gecrashed. Ich hatte ja immer gesagt, die Aktie bei 280 ist zu teuer. Sie muss mindestens in den Bereich 200 bis 210. Da ist sie dann auch hingefallen, hat eine Bodenbildung versucht. Dann gab es die Zahlen, die nicht gut aufgenommen worden sind. Es gab den Einbruch nach unten. Ja, und es war klar, unter 200 haben wir Verkaufssignale Richtung 160. Die haben wir auch abgearbeitet. Zuletzt haben wir so ein bisschen versucht, uns zu berappeln. Aber ob das nachhaltig gelingen wird, muss man auch abwarten. Und dann Airbus hat zuletzt auch so ein bisschen ja mit seinen Auslieferungszahlen enttäuscht. Die Aktie daraufhin auch etwas zurückgekommen. Schon am vergangenen Freitag gab es, glaube ich, ein Minus von 6%. Heute nochmal 3,4%. Generell muss man sagen, die Aktie ist jetzt in relativ kurzer Zeit. Sie war Mitte Januar noch über 220 Euro. Ist sie jetzt doch um fast 20% auch zurückgekommen in Richtung 180. Teilweise heute, wie gesagt, ja unter 180 oder um 180, sagen wir mal, gehandelt. Und muss man mal abwarten, wann hier wieder eine Trendwende einsetzt. Auf der Gewinnerseite, wie gesagt, derzeit defensive Werte. Beiersdorf, Nivea, Tesa steckt da dahinter. Dann Infineon, ein Chip-Unternehmen, das ist natürlich interessant, aber die sind natürlich auch Autozulieferer und in den Autos, auch wenn es der Autobranche generell nicht so gut geht, werden gerade auch bei den Elektroautos immer mehr Chips verbaut. Also insofern, ja, bei Infineon läuft es ganz gut. Die Aktie hat mich definitiv auch positiv überrascht. Ich hatte sie ja immer so ein bisschen so lala gesehen, jetzt nicht wirklich bullig, wenn auch nicht gleich ganz bearish und hatte darauf gewartet, ob sie jetzt irgendwie mal aus der Range 25 bis 35, in der sie eine ganze Zeit lang ja wild hin und her gependelt ist, ausbrechen kann. Das hat sie jetzt vor einiger Zeit geschafft und mittlerweile sind wir sogar über 45 Euro angekommen. Sprich, wir haben jetzt hier eigentlich noch weiteren Platz nach oben, könnte durchaus in Richtung 50 gehen. Und auf lange Sicht ist Infineon natürlich eines der größten Comebacks überhaupt, denn die Aktie war ja sogar mal der erste Penny-Stock im DAX. Damals die ganze Kimonda-Geschichte und so, wo man ja abgespalten und dann in Insolvenz geschickt hat, wo es dann auch Jahre später teilweise noch Gerichtsprozesse gab. Also dass Infineon sich nochmal so berappeln würde, nachdem sie ja zunächst euphorisch an der Börse empfangen worden sind und dann diese Probleme hatten, das hätte man sich vielleicht auch nicht ausmalen können. Ja, und dann die Deutsche Telekom, hat mein Papa ja damals den Börsengang mitgemacht. Ich glaube, zu 28 Mark und 50 Pfennigen kamen die ersten Aktien damals raus. Dann gab es ja später noch Börsengänge, also hat der Staat noch Aktien abgeladen. Das hat sich dann im Nachhinein als nicht so gut erwiesen. Die Aktie war im Jahr 2000 in dieser Dotcom-Bubble teilweise über 100 Euro. Ich hatte damals gesagt, er soll verkaufen, zumal er ja ein bisschen mehr wie 14 Euro als Einstieg hatte, bei 28 Mark und 50 Pfennig, wie gesagt, als Kaufkurs. Was sind das? 14,30 oder so. Sei es wie es sei, er hat es leider nicht gemacht. Mittlerweile ist er leider verstorben, aber ja, das Portfolio ist an meine Mama übergegangen als Erbe und die freut sich derzeit. Generell muss man allerdings aussagen, ja, bei Kursen von 33,25 ist das natürlich die Kursentwicklung so lala. Gegenüber den ursprünglichen Einstiegspreis, also beim Börsengang, ist es immer noch jetzt keine überragende Entwicklung, aber auch keine so schlechte. Gegenüber den späteren Börsengängen die Entwicklung dann weniger gut. Aber was man eben auch sagen muss, die Deutsche Telekom hat fast durchgehend Dividenden gezahlt. Also ich glaube nur 2 oder 3 Jahre in diesen, keine Ahnung, 30 Jahren oder wie lange die jetzt an der Börse sind, nicht. Und wenn man das noch alles zusammenrechnet, ich habe das vor 3, 4 Jahren da in der Corona-Zeit mal getan, dann hatte man eigentlich zumindest den Aktienpreis beim ersten Börsengang, also diese 28 Mark 50 Pfennige, die hatte man im Prinzip über die Dividenden damals schon raus. Und insofern, wie gesagt, ist es jetzt auch nicht die schlechteste Aktie. Und gerade in der Corona-Zeit, als viele neu an die Börse gekommen sind, hatte ich auch jedem, der es nicht hören wollte, die Aktie der Deutschen Telekom ans Herz gelegt, weil ich immer gesagt habe, das ist ein Titel, der ist nicht so volatil, da kann man sich erstmal so ein bisschen an die Börse gewöhnen und nicht gleich mit den Hightech-Aktien anfangen, die einen Tag 20% plus und am nächsten Tag 15% minus machen. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Und wer zur Corona-Zeit eingestiegen ist, teilweise zu Kursen von 12, 14, vielleicht 15 Euro, der ist mit der T-Aktie sicherlich dann auch ganz gut gefahren. Ja, dann der MDAX. Heute mit einem kräftigeren Minus von 443,98 Punkten oder 1,4%, 31.379,41. Charttechnisch muss man sagen, sieht das weiterhin eigentlich konstruktiv aus. Wir hatten eine Kursrallye, wir haben Kursziele dabei abgearbeitet. Ich hatte Kursziele so im Bereich 32.000 bis 32.500. Im Top waren wir bei 32.410 in etwa. Jetzt seit einiger Zeit sind wir in einer Konsolidierung. Es geht auf und ab, aber das sieht übergeordnet eigentlich bullig aus. Was jetzt noch fehlt, ist ein Anstieg zunächst mal über 32.000 und anschließend über 32.500. Und dann hätten wir hier auch ein Kaufsignal Richtung 40.000 und der MDAX könnte dann Gas geben. Auf der Verliererseite im MDAX heute die Aktien von Hensoldt, Delivery Hero und Sartorius. Hensoldt, Rüstungskonzern, hatte ich mich zuletzt zu geäußert. Grundsätzlich kein schlechtes Unternehmen, aber die Rüstungsaktien generell sind mir ein bisschen zu heiß gelaufen. Ich hatte gesagt, ich denke nicht, dass die jetzt kurzfristig weiter durchziehen, egal wie die Entwicklung da in Russland, Ukraine sein wird. Natürlich erst recht, wenn es da zu einem Frieden, zu einem Waffenstillstand irgendwie käme, würde das Rüstungsaktien kurzfristig nochmal extrem belasten, aber auch andernfalls muss man sagen, man hat sich zwar in Europa jetzt Aufrüstung vorgenommen und alles und selbst wenn man das auch alles umsetzt, ist da eben vieles schon in den Kursen eingepreist. Da hat man die Großaufträge für Rheinmetall und Co. eben dann auch schon an der Börse kommen sehen und eingepreist und dementsprechend glaube ich nicht, dass diese Aktien nochmal durch die Decke gehen. Insofern hat man hier ein relativ asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn gute Nachrichten kommen, sind die meisten weitestgehend schon im Kurs eingepreist. Das sollte dann nicht mehr allzu viel beflügeln. Und wenn es jetzt schlechtere Nachrichten gibt, dass Bestellungen vielleicht nicht ganz so groß ausfallen oder man doch woanders bestellt, dann könnte das belasten. Deswegen eine Rheinmetall finde ich nach wie vor eines der interessantesten Unternehmen in diesem Sektor. Neben einer französischen Thales sicherlich. Hensoldt auch Qualitätswert bei Renkwerk etwas zurückhaltender. Aber generell, ja, wie gesagt, ein etwas asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis, mehr Risiko als Chance und dementsprechend, wer diese Aktie noch hat und wer vielleicht auch dick im Plus damit ist, der kann sie auch weiter behalten, zum Teil vielleicht dann auch einfach Dividenden noch kassieren. Aber wer jetzt da auf einen Neueinstieg spekuliert, da würde ich derzeit mich noch etwas zurückhalten. Dann Delivery Hero, für mich, wie gesagt, ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt, kann ich so nicht nachvollziehen. Zuletzt gab es dann hier auch Druck auf das Management, weil die Aktie auch schon seit Jahren nicht wirklich läuft. Ja, und da gab es dann auch schon Gerüchte, dass CEO, ich glaube Lars Östberg heißt, der vielleicht seinen Hut nehmen müsste. Der versucht aber derzeit alles, um seinen Posten zu behalten, kämpft mit Haken und Ösen, verspricht den Aktionären, dass es hier bald besser laufen wird. Und jetzt muss man mal sehen, ob die ihm glauben, ob er dann im Amt belassen wird. Aber generell, wie gesagt, kann ich das Geschäftsmodell auch nicht nachvollziehen. Es ist eine Art Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt und nicht unbedingt selber ein Lieferdienst. Und von daher, wie gesagt, habe ich mich zuletzt immer skeptisch zu der Aktie geäußert und bleibt da auch bei und heute ein Minus von 4,4%. Unter 20 Euro, jetzt sieht es auch charttechnisch zunehmend schlecht aus. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Sartorius, die Vorzugsaktie, war seinerzeit ja noch im DAX, jetzt in den MDAX abgestiegen. Das dürfte Gerresheimer auch bald blühen, denn die haben auch nur noch eine Market Cap von um die 650 Millionen nach diesem Kursmassaker, was man dachte, ja, seit Monaten erlebt. Und ja, Sartorius ist bereits abgestiegen. Nichtsdestotrotz, Sartorius hat auch so einen Boom und Bust hinter sich. Erst aufgrund von Corona mussten die ganzen Labors Materialien bestellen. Es lief bei diesen Laborausrüstern wie Sartorius, wie auch Kiagen, wie auch Thermo Fisher und anderen kurzfristig sehr, sehr gut. Dann war Corona vorbei. Auf einmal hatten die viel zu viel Material und haben dann längere Zeit gar nichts oder fast nichts bestellt. Und auf einmal lief es da schlecht. Zuletzt gab es dann ja in der Branche auch Übernahme. Gerüchte und teilweise auch Übernahmeangebote, insbesondere Thermo Fisher, immer wieder ein Auge auf Kiagen geworfen. Ja, Sartorius wäre prinzipiell auch so ein Übernahmekandidat, muss man sagen. Allerdings gibt es hier natürlich eine Familie, die dahinter steht und die müsste dann verkaufsbereit sein. Aber mal schauen, wie es sich da weiterentwickelt. Heute auf jeden Fall war Sartorius nicht gefragt. Die Aktie verlor knapp 4,5%. Allerdings 228,30, da hat sie sich zuletzt auch schon schön berappelt. Auch hier, wir haben in unserem Musterdepot des Total Return Börsenbrief die Stammaktie, bewusst die Stammaktie. Warum? Ja, einfach nur, weil sie günstiger ist. Und prinzipiell ist die Stammaktie eigentlich auch die bessere, weil dort hat man Stimmrecht. Anders als bei der Vorzugsaktie. Der Vorzug der Vorzugsaktie besteht eigentlich in der Regel meistens aus einer höheren Dividende, aber das ist hier, macht das nicht viel aus. Und von daher, wie gesagt, die Stammaktie eigentlich die bessere, weil man dort auch Rederecht, Mitspracherecht und so weiter hat, Stimmrecht eben. Aber da es hier ja eine kontrollierende Familie gibt, nützt einem das nicht so viel. Insofern hat man in der Vergangenheit oftmals die Vorzugsaktie bevorzugt, weil die auch im DAX war und dadurch liquider war. Aber wir haben uns, wie gesagt, im Börsenbrief bewusst für die nicht nur optisch, sondern tatsächlich günstigere Stammaktie entschieden. Und das würden wir Kleinanlegern definitiv auch so ans Herz legen, dass sie sich das genau anschauen und vielleicht zur Stammaktie greifen. Es sei denn natürlich, ein Kleinanleger investiert hier gleich 200.000 Euro, dann müsste man auch auf die Liquidität schauen und dann könnte die Vorzugsaktie sich eher anbieten, zumal die ja zwar nicht mehr im DAX, aber immer noch im MDAX gelistet ist. Die Gewinnerseite, Redcare Pharmacy, Freenet und Fraport. Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop-Apotheke, zuletzt auch nicht gut gelaufen. Heute sich die Aktie ein bisschen berappelt, aber da sind wir nach wie vor auch skeptisch. Zumal mittlerweile auch andere, wie zum Beispiel DM, in diesen Medikamentenhandel, Onlinehandel eingestiegen sind. Also da gibt es dann auch neuen Wettbewerbsdruck. Und generell ist ja bei der Online-Apotheke schon der nächste Wettbewerber immer nur einen Klick entfernt. Dann Freenet, Dividendenwert, so ein bisschen wie die Deutsche Telekom, ja, der zweiten Liga so ungefähr, wenn man so will. Aber natürlich eine schöne Dividende und insofern ein sicheres Geschäftsmodell, weil ja, die betreiben eben, beziehungsweise die Telekom betreibt auch das Netz, Freenet, die nutzen ja eigentlich andere Netze und arbeiten quasi so ein bisschen, wie soll man es sagen, als Reseller, verkaufen also Handyverträge, aber verdienen damit auch gutes Geld und von daher, warum nicht? Und man hat ja dann auch noch den Joker mit Waipu, wo man da im Fernsehgeschäft auch so ein bisschen mitmischt. Mein Bruder zum Beispiel ist in der Vergangenheit recht begeistert davon gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der weiß, dass Waipu zu Freenet, weiß nicht, ob die noch dazugehören, ich denke aber schon, da zumindest mal dazu gehört hat. Ja, und dann Fraport. Wir hatten ja im November letzten Jahres den Züricher Flughafen besucht, auch um eben über das Unternehmen zu sprechen, das ja auch börsennotiert ist. Und da gab es dann auch immer wieder die Fragen zum Fraport. Und da muss man sagen, generell Infrastrukturunternehmen in Australien zum Beispiel sind die sehr gesucht und auch deutlich höher bewertet. Australier haben über die Bewertung von Fraport oder auch dem Flughafen Zürich eigentlich gelacht. Und ja, jetzt aktuell sind solche Aktien auch wieder gesucht, ist so ein bisschen Old Economy, kann nicht durch KI disruptiert werden, weil die KI, die kann vielleicht sogar Flugzeuge fliegen und Flugzeuge bauen und weiß der Geier was, aber einen Flughafen, also Start- und Landebahn, da braucht man dann schon noch Teer und alles, das kann man nicht auf dem Server machen und von daher, wie gesagt, Old Economy derzeit gesucht und ja, Fraport dementsprechend heute mit einem Plus von 1,8% der Tagesgewinner im MDAX, wobei man sagen muss, auch Fraport ist ja, wenn man so will, ein Absteiger, auch die waren ja lange Zeit im DAX und hier muss man allerdings sagen, vielleicht kommen sie ja da wieder rein, weil Gerresheimer wird, wie gesagt, mit ziemlicher Sicherheit rausfliegen, Sartorius ist jetzt auch nicht gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast und Fraport, die sind ja zwischenzeitlich in erster Linie auch aufgrund von Corona heftig eingebrochen, aber übergeordnet ist das ja durchaus eine ja, Erfolgsstory, wenn man mal von der Corona-Zeit absieht, wo er dann teilweise auch nicht gereist werden konnte und so weiter. Und mit aktuell knapp 85 Euro, muss man auch sagen, ist die Aktie gar nicht mehr weit von den Allzeithochs entfernt, die knapp unter 100 Euro lagen und die wurden im Jahr 2017 erreicht. Hinzu kommt, dass auch ein anständiger Dividendenzahler ist. Also an der Aktie habe ich derzeit auch wenig auszusetzen und das wäre vielleicht so der Nachfolger der T-Aktie, wenn jetzt wieder irgendwas wäre, was dann viele Neulinge an die Börse spülen könnte. Ja, dann der SDAX, heute ein Minus von 167,89 Punkten oder 0,93%, 17.850,34 der Schlussstand. Charttechnisch sieht das auch nach Konsolidierung nach wie vor aus, noch nicht unbedingt nach Korrektur. Allerdings zuletzt hat tatsächlich das Chartbild des MDAX sich etwas besser oder stellt sich etwas besser dar als das des TecDAX, der vorher teilweise eher zusammen mit dem DAX das bessere Bild gemacht hat. Aber jetzt aktuell, wie gesagt, der MDAX so ein bisschen am Aufholen aus dieser Sicht. Gewinner, Verlierer im SDAX, heute auf der Verliererseite Hamborner REIT oder REIT müsste man eigentlich sagen, Real Estate Investment Trust. Das ist auch wieder so eine Geschichte. In den USA gibt es halt diese Real Estate Investment Trust, REITs genannt. Das ist eine spezielle Konstruktion. Die investieren in Immobilien, kassieren dann Mieten und so weiter und müssen dann, ich glaube, über 90% ihrer Einnahmen als Dividende an die Aktionäre ausschütten. Es gibt Unternehmen wie Realty Income, die beispielsweise dann monatliche Ausschüttungen auch machen. Deswegen Realty Income auch als The Monthly Dividend Company bekannt. Ja, und in Deutschland wollte man das dann auch aufgreifen, hat dann auch solche Gesetze gemacht, dass es auch hier solche REITs geben wird. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, genau zwei. Eine davon, der Hamborner REIT. Und wir hatten auch hier mal im Zusammenhang mit Abilitato ein Treffen mit dem Management, war damals, glaube ich, in der Nähe von Stuttgart. Und dort hat man gesagt, das läge daran in Deutschland, dass sich das hier nicht so durchsetzt wie in den USA, weil hier die Gesetzgebung natürlich wie immer viel zu kompliziert ist. In den USA sind das ganz einfache Gesetze, die bewusst so gemacht worden sind. Wie gesagt, dass man hier viel Dividende oder fast alles an Dividende ausschütten muss, dass das dann auch quasi die Dividenden besteuert werden kann und der Staat dann damit verdient. Und in Deutschland hat man da wieder 1000 Ausnahmeregeln geschaffen und deswegen gibt es in Deutschland ganze zwei solche REITs und auch der Hamborner REIT konnte das nur machen, weil sie einen Großaktionär hatten, der dann diese ganzen Umstrukturierungen damals, die nötig waren, dass man in eine solche REIT-Konstruktion gehen konnte, mitfinanziert hat. Also da sieht man wieder Deutschland, Bürokratenland. Aber gut, was soll man dazu noch sagen? Der zweitgrößte Verlierer, die Aktie von MBB. Da muss man sagen, habe ich ja auf dem Eigenkapitalforum besucht, der fundamental faire Wert, der Net Asset Value, der lag zuletzt so im Bereich von 210 bis 220. Da ist die Aktie dann aber auch hingelaufen. Lange Zeit war sie ja immer deutlich unter Net Asset Value. Zuletzt, wie gesagt, ist sie dann da rangelaufen. Insofern war sie ein bisschen ausgereizt, dass es da früher oder später dann auch mal zu Gewinnmitnahmen kommen würde. War mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit. Und das ist jetzt in den letzten Tagen passiert. Die Aktie ist in der Spitze bis etwa 225 gelaufen. Jetzt etwa knapp 10% zurückgekommen in wenigen Tagen. Alleine heute, wie gesagt, ein Minus ja von knapp 7%, 6,8%. Ich denke, kurzfristig kann es noch einen Tick tiefer gehen, aber übergeordnet ist das kein schlechtes Unternehmen, keine schlechte Aktie und muss man dann mal weiterschauen. Der Tagesverlierer dann die Aktie von Gerresheimer. Bei mir wurde die eigentlich noch im DAX geführt, aber jetzt hier im SDAX, das passt dann vielleicht auch besser, denn der Börsenwert 650 Millionen Euro. Ja, alles komplett zusammengekracht und keine Ahnung, also was da zuletzt an Meldungen rausgehauen wurde, da musste man ja schon Angst haben um den Fortbestand des Unternehmens. Insofern keine Ahnung, wie es hier noch weitergehen soll. Hier zuletzt ganz schlechte Entwicklung. Man will Unternehmensteile verkaufen, um Cash zu generieren. Wie gesagt, das spricht ja auch nicht gerade dafür, dass man hier in Liquidität schwimmt. Und insofern ist das immer dann auch ein bisschen kritisch. Aktuell sehe ich jetzt hier keine akute Insolvenzgefahr. Das möchte ich jetzt hier ganz klar betonen. Aber dass es dem Unternehmen alles andere als gut geht und dass hier, harte Einschnitte, harte Restrukturierungen erfolgen müssen, das steht wohl außer Frage. Die Gewinnerseite dann Salzgitter, Douglas und Deutz. Salzgitter hat ja auch eine Beteiligung an Aurubis, dem Kupferrecycler, wenn man so will, aus Hamburg. Und generell, Kupfer lief zuletzt gut, die ganzen Kupferaktien liefen gut, Aurubis insbesondere. Und wenn man dann natürlich eine Beteiligung daran hat, wie Salzgitter, dann läuft das auch gut. Aber auch das generelle Geschäft des Unternehmens ist ja auf Stahlröhren spezialisiert. Beispielsweise braucht man die für Pipelines. Da lief es zuletzt deutlich besser, war ja lange Zeit oder ist eigentlich bis heute noch ein Konkurrent der französischen Vallourec. Vallourec muss man aber sagen, in den letzten, Wochen und Monaten auch sehr, sehr gut gelaufen, nachdem die Aktie zuvor aber teilweise auch wilde Kurssprünge hin und her gelegt hat. Also mal ist sie nach oben gelaufen, dann aber auch wieder deutlich zurückgekommen. Jetzt zuletzt haben sich die Bullen durchgesetzt, aber der Kursverlauf einer Salzgitter, muss man da sagen, der ist dann doch etwas gediegener, etwas ruhiger. Und erst zuletzt ist die Aktie dann regelrecht durch die Decke geschossen, sicherlich auch im Zusammenhang mit Aurubis und der Beteiligung da. Dann Douglas, wieder zurück an die Börse gekommen, bisher keine große Erfolgsgeschichte, konnte zuletzt aber immerhin einigermaßen passable Zahlen vorlegen, nachdem das Weihnachtsgeschäft generell ja noch so ein bisschen als enttäuschend bezeichnet wurde, ist man jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Allerdings muss man sagen, in der Vergangenheit, Douglas war ja schon mal an der Börse, war das jetzt schon nicht die ganz große Erfolgsgeschichte. Dann haben ja Private Equity Investoren das Unternehmen aufgekauft, es von der Börse genommen, es nochmal neu ausgerichtet und wieder an die Börse gebracht. Und bisher ist auch diese zweite Börsenkarriere keine Erfolgsgeschichte. Durchaus möglich, dass hier bald wieder irgendwelche Private Equity Investoren kommen und die Aktie wieder von der Börse nehmen. Für die lohnt sich das dann, die kaufen die dann, keine Ahnung, für 12, 13 Euro auf, halten sie 2, 3 Jahre, laden dem Unternehmen noch die Schulden, durch die Übernahme entstanden sind, auf und bringen sie dann für, keine Ahnung, 25 Euro wieder an die Börse. Also so kann man es natürlich auch machen, aber für Aktionäre, insbesondere kleine Aktionäre, ist das dann vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, da mitzumachen. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Deutz, die haben es zuletzt ganz gut geschafft, sich als Rüstungskonzern darzustellen, auch mit Drohnenfantasie. In der Vergangenheit ja eher Dieselmotorenbauer gewesen. Dann wollte man mal auf Elektromobilität umschwenken. Mittlerweile, wie gesagt, verkauft man sich eher als Drohnenspezialist. Das kommt an der Börse ganz gut an. Die Aktie zuletzt durch die Decke geschossen, innerhalb relativ kurzer Zeit von unter 4 auf jetzt 12 verdreifacht. Aber ja, da muss man erstmal abwarten, wie erfolgreich die Drohnen denn dann am Ende sein werden. Zumal es in Amerika auch Startups gibt, wie Anduril, da bin ich auch vorbörslich beteiligt übrigens. Und die setzen zum Beispiel auch schon KI in Militärdrohnen, wenn man so will, ein. Also ob Deutz da am Ende mithalten kann, ob die auch so intelligente Drohnen bauen können, das haben wir dahingestellt. Aus meiner Sicht haben sie auf jeden Fall ein intelligentes Management, das hier gutes Marketing betrieben hat. Aber nach der Verdreifachung der Aktie in den letzten Monaten würde ich hier definitiv nicht mehr auf den Zug aufspringen. Ja, und dann noch der TechDAX, und da ist natürlich nicht so viel KI drin wie im Nasdaq, und dementsprechend hat er zwar auch Rücksetzer gemacht, aber hält sich noch vergleichsweise gut. Heute gab es dann ein Minus von 31,84 Punkten, 0,86%, 3689,66 Punkte. Nach wie vor 3900 bis 4000 ist eine charttechnische Barriere, die müsste rausgenommen werden, erst dann hätten wir frische Kaufsignale, die den Index dann auch deutlich höher treiben könnten. Die Verliererseite: Hensoldt, Sartorius und Evotec. Hensoldt, Sartorius, die Vorzugsaktie schon besprochen, bleibt noch Evotec. Auch da geht es wild hin und her, muss man sagen. Zuletzt die Aktie eher im Plus gewesen, weil es da Übernahmefantasie gab. Nicht um Evotec selbst, aber man hat aus der OAI-Übernahme, Evotec hieß ja lange Zeit Evotec OAI, weil man Oxford Asymmetry, keine Ahnung, wie die damals genau hießen, in Großbritannien übernommen hat und dann auch mit der Oxford University zusammengearbeitet hat und da entsprechende Startups aufgebaut hat. Und ein solches Startup, da möchte Amgen jetzt zugreifen und das aufkaufen, und Evotec hält noch eine Beteiligung von rund 20% daran. Das hat zuletzt hier für Fantasie gesorgt, weil dann Evotec natürlich auch viel Geld zufließen würde. Das wären ja dann knapp 170 Millionen Dollar. Gut, gehen noch Steuern und sowas ab, aber da dürften doch so knapp 100 Millionen Euro hängen bleiben, die das Unternehmen sicherlich gut brauchen könnte. Und von daher die Aktie zwischenzeitlich mal deutlich gestiegen, jetzt wieder zurückgekommen, aber so in diesem Bereich, wo sie jetzt wieder zurückgefallen ist, heute ja ein Minus von knapp 4,5%. Da wurde sie zuletzt immer wieder aufgefangen, nachdem zuvor der Boden eigentlich immer so im Bereich 5 Euro, 5,10 Euro lag, ist sie zuletzt immer wieder so im Bereich 5,75, 5,80, heutiger Schlusskurs 5,80, aufgefangen worden. Charttechnisch muss man sagen, ja, das kann sich nach oben und nach unten entladen. Hoffen wir mal, dass es nach oben geht. Es gibt definitiv allerdings sowohl charttechnisch als auch fundamental schlechtere Setups als derzeit bei Evotec. Ja, und dann noch die Gewinnerseite: Freenet und Deutsche Telekom. Die hatten wir schon besprochen, eher Dividendenwerte, Telekommunikation sehr defensiv. Und dann der Tagesgewinner, die Aktie von Atos Software. Und das ist ja auch so ein Dauerbrenner, Überlebender des neuen Marktes. Eigentlich gutes Unternehmen, auch so ein bisschen Familienunternehmen, wenn man so will. Aber hier muss ich tatsächlich sagen, da habe ich mir schon vor längerer Zeit Gedanken gemacht, ob man Atos Software, die ja so im Bereich Software für Personalplanung unterwegs sind, ob man die tatsächlich im Zeitalter von KI noch braucht. Denn im Prinzip Personalplanung, das kann natürlich schon eine KI leisten. Und das war hier vielleicht auch der Hintergrund, warum die Aktie zuletzt so schlecht gelaufen ist. Das muss man ja schon bei Atos Software definitiv sagen. Denn das ist, wie gesagt, langfristig ja eine der großen Erfolgsgeschichten in Deutschland gewesen. Und jetzt zuletzt ist die Aktie dann nochmal nach oben gelaufen bis knapp an die 150-Euro-Marke. Das war so Mitte letzten Jahres, Ende Juli letzten Jahres. Und dann ging es zunächst mal rapide bergab. Innerhalb kurzer Zeit ging es zurück in Richtung 100. Das war dann im September, sind wir da angekommen. Also gerade mal 2 Monate später. Dann haben wir uns nochmal berappelt in Richtung 120, 125. Dort sind wir dann nicht weitergekommen. Und jetzt in den letzten Wochen, seit Mitte Januar, dann der brutale Absturz von knapp unter 125 auf dem Tief, teilweise in Richtung 80 Euro, also doch massive Kursverluste. Heute Gegenbewegung, aber die ist relativ schwach im Angesicht der zuvorigen Kursverluste. Und wie gesagt, hier kann ich tatsächlich eine Disruptionsgefahr durch künstliche Intelligenz sehen. Es ist auch nicht so, dass ich die grundsätzlich nirgendwo sehe. Also, dass eine Adobe eher gefährdet ist wie andere Unternehmen, da kann ich mitgehen, dass auch eine Atlassian sicherlich mit seinen Kollaborationstools vielleicht eher gefährdet ist wie andere. Auch da kann ich mitgehen. Die Frage ist halt nur, ob deswegen eine Adobe sich halbieren musste und eine Atlassian jetzt ja auch innerhalb kurzer Zeit von, keine Ahnung, Kursen von 320, 325 auf unter 70 fallen musste. Also das sind ja dann schon massive Kursverluste, teilweise fast 80%. Und das sehe ich jetzt kurzfristig nicht, dass diese Unternehmen so komplett wegdisruptiert werden, sodass sie keine Daseinsberechtigung mehr haben. Und wie gesagt, dann gibt es auch Aktien und Unternehmen wie zum Beispiel Intuit, die Software machen für Steuererklärung. Und definitiv würde ich eine KI nicht meine Steuererklärung komplett machen lassen, sondern würde ich definitiv das am Ende schon kontrollieren wollen. Denn wenn da Fehler drin sind, gerade in Deutschland, da steht man ja sehr schnell mit einem Bein im Knast. Uli Hoeneß lässt grüßen. Und von daher, wie gesagt, ist das KI-AI-Verlierer-Narrativ zu großen Teilen Quatsch, nicht immer. Allerdings selbst da, wo es kein Quatsch ist, wie gesagt, wie zum Beispiel Atos Software, wo das durchaus greifen könnte, müsste man dann auch noch sehen, wie schnell das disruptiert wird und am Ende, ob das dann überhaupt so kommt. Nur weil ich sage, da könnte ich es mir eher vorstellen, heißt das ja auch nicht, dass es am Ende der Fall ist. Ja, damit bin ich durch. Die Kryptos unter Druck, hatte ich drüber berichtet, bin aber nach wie vor zuversichtlich, dass das nach wie vor noch eine Bodenbildung ist, die allerdings noch nicht vollendet ist, weder bearish noch bullish. Ich hoffe, dass sie bullish vollendet wird, dass sprich am Ende der Bitcoin über 70.000, 72.000 steigen kann und wir die Bären dann verjagen können. Dann das KI-AI-Verlierer-Narrativ, was insbesondere die US-Börsen weiter schüttelt und dann der deutsche Aktienmarkt mit den großen Indizes, die ich besprochen habe. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Gute 3/4 Stunde. Ich denke, das ist dann auch lang genug. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat. Denkt dran, schaut mal bei Just Trade vorbei, ob euch das gefällt. Und das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle dann nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.